Lang, lang ist es her seit unserem letzten Lorecast. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und entschuldige mich auf jeden Fall für die Verzögerung. Deshalb starten wir auch jetzt ohne Umschweife direkt in unser Thema. Zwei Folgen hatten wir schon zur Geschichte dieser wunderschönen Welt Azeroth. Und ich glaube, wir haben beim Entstehen der Menschen geendet, wenn ich nicht ganz irre. Numi, wie war das nochmal?
Ja, da kann man sich natürlich gerne die letzte Folge angucken, anhören, ja, genau, gucken. Und ja, das in der Kurzfassung: Menschen sind Abkömmlinge der Rüku, die sind von Northrend abgehauen, weil sie da für schwach und missgebildet gehalten wurden, haben sich dann auf Azeroth in den östlichen Königreichen eine neue, ja, Lebensweise aufgebaut, haben da Königreiche aufgebaut, mit den Hochelfen gegen die Trolle gekämpft und ja, haben sich dann nach und nach ihre Königreiche erschaffen.
Gut, eine schöne, kurze, knappe Zusammenfassung. Wie gesagt, Ausführlicheres gab's im letzten Teil und der heutige Teil soll es natürlich weitertragen in der Geschichte. Und zwar geht es als nächstes zum Krieg der Hämmer, wenn ich nicht irre. Vermina, irre ich oder?
Ja, hallo erstmal. Ja, du,
Hallo?
nee, du irrst nicht. Nicht ja, du irrst, na egal. Ja, das nächste Blutvergießen in unserer traurigen und dunklen Welt Azeroth, ist natürlich der Krieg der drei Hämmer und der behandelt einen Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Zwergenclans. Diese hatten in Ironforge, also es gab damals nur einen Clan, den Ironforge Clan. Und ja, die residierten natürlich in Ironforge, in Dun Morrock, im Kasmo. Wie ist nochmal das Gebirge? Redridge?
Kasmodan.
Kasmodan, genau. Das waren Ausläufer des Redridge-Gebirges und Kasmodan nannten sie dann ihr Land. Ja, die wurden eigentlich zusammengehalten, dieser Clan, durch den Hochkönig. Modius Anvilmar hieß der Letzte, der Hochkönig. Problem war, eines Tages starb er. Eigentlich passiert das eben und sein Nachfolger stand schon bereit, aber ja, es klappte nicht ganz so reibungslos, weil nämlich der Bürgerkrieg zwischen den drei Clans, die es noch gab, nämlich den Bronzebart-Clan, den Whitehammer-Clan und den Dark-Iron-Clan. Tja, die haben sich eigentlich alle gegenseitig gehasst.
Ja, Vermine hat anscheinend kleine technische Schwierigkeiten. Machen wir einfach weiter. Ja, die haben halt irgendwann angefangen zu sagen, dass Anvilmar oder dass der Ironforge-Clan nicht alleine herrschen sollte, dass einer von ihnen herrschen sollte, weil man selbst ist ja immer der Beste, Tollste und was auch immer. Und die Bronzebards haben sich halt dann zum Hochkönig aufgeschwungen, weil man gesagt hat, sie waren die Verteidiger der Traditionen und die Wildhammer wollten das, weil sie ja sowieso ja immer rund um den Berg alles verteidigt haben, also quasi die äußere Bastion waren. Und also jeder hatte so seine Argumente, warum ausgerechnet er unbedingt derjenige sein sollte, der jetzt herrscht. Allerdings ist man sich da nicht ganz so einig geworden und ja, die Clans haben sich dann irgendwann im Streit quasi getrennt, haben alle dann angefangen, ihre eigenen Hoheitsgebiete zu schaffen. Die Dunkeleisenzwerge sind tiefer in den Berg vorgedrungen. Bronzebarts waren dann immer noch in Ironforge selber und die Wildhammer sind dann eher an den Fuß des Berges gezogen, wo sie ja sowieso schon die meiste Zeit waren, und haben Ironforge dann quasi unter sich aufgeteilt. Allerdings hat das auch nicht so lange gehalten. Also es ist irgendwann damit geendet, dass die Clans sich offen gegenseitig attackiert haben in der Stadt, dass es dann wirklich zum Bürgerkrieg kam und die Bronzebards, die ja die stärksten der drei waren, die auch die größte Armee hatten, haben dann die Wildhammer und die Dunkeleisen aus Ironforge verbannt und ihnen gesagt, ja, wenn ihr wiederkommt, werden wir euch niedermachen, ihr habt hier nichts mehr zu verloren. Ja. Die Wildhammer sind dann erstmal aus Kasmodan raus und haben sich dann in weiter Ferne, dann in Grimbar Toll, im heutigen Schattenhochland, haben sie sich dann eine ja, quasi eine neue Stadt erschaffen. Das ist dann das heutige Grim Bartol. Dazu werden wir auch später noch kommen, was damit eigentlich später passiert ist. Und ja, da haben sie dann ihre neue Heimstätte gebaut und haben sich dann auch immer weiter nach Norden ausgebreitet bis ins heutige Hinterland.
Ein typischer Streit unter Geschichten, unter Geschwistern, also.
Kann man so sagen.
Und wer hat da jetzt die
Ja,
meisten Zicken gemacht?
die
Im
meisten
Nachhinein?
Zicken, ja, also das weiß man nicht. Also man weiß nicht, wer den ersten Schlag getan hat. Die einen sagen, es waren die Dunkeleisenzwerge, die anderen wieder die Bronzebeards und die anderen wieder die Wildhammer. Also man weiß es nicht. Im Nachhinein waren wohl die notorischen dann die Dark Iron Zwerge, die nach dem Exil, nachdem sie halt verbannt wurden von den Bronzebeards, ins Redwood Gebirge noch weiter in Süden gezogen sind und haben dort ihre Stadt gebaut, benannt nach ihrem damaligen Anführer Taurusan. Ja, und haben da quasi sich eine neue Existenz aufgebaut. Damit hätte es eigentlich schon vorbei sein können, doch. Naja, die Dunkeleisenzwerge, ja, die haben diese Demütigung, haben sie nie überwunden und haben angefangen, alle anderen Clans zu hassen. Was sich ja auch irgendwann widerspiegelt, dass ihre Haut ganz dunkel wurde und so weiter, aber für jetzt zu weit, ja. Und ein paar Jahre später ist dann quasi der zweite Teil des Kriegs der drei Hämmer ausgebrochen.
Was
Ja,
ist da passiert?
das war dann quasi der eigentliche, wirkliche Krieg. Das vorher war ja mehr ein Bürgerkrieg zwischen, ja, ein Bürgerkrieg unter den verschiedenen Clans und mehr eine Streitigkeit als wirklich offene Kämpfe. Und ja, dann kam es eigentlich zum wirklichen Kampf, Konflikt erst zwischen den beiden, dadurch nämlich, dass die Dunkeleisenzwerge angefangen haben, die ja, die Festung und die verschiedenen Ortschaften der anderen Clans anzugreifen, weil sie eben gesagt haben, wir sind die tollsten und besten, wir verleiben euch jetzt wieder uns ein und machen wieder einen großen Zwergenclan unter unsere Herrschaft. Und das fanden natürlich die anderen Zwergenclans nicht so gut, haben sich dann, also die Wildhammer und die Ironforge, die Bronzebeards, haben sich dann zusammengeschlossen, weil die eigentlich mittlerweile ganz gut miteinander zurechtkamen. Und haben dann angefangen, gegen die Dunkeleisenzwerge vorzugehen.
Ja,
Ja.
es war so eher notgedrungen, ne? Beide sollten ja ausgelöscht werden, also haben sie sich zusammengetan. Das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, Taurusan ist mit seiner Armee gegen Ironforge gezogen, während seine Frau, die Modgud, oder wie man die auch immer ausspricht, die ist nach Grim Bartol gezogen. Beide waren starke schwarze Magier. Und die, ja. Modgud hat angefangen, eben Grim Bartol, ja, wie will man es nennen, zu verseuchen und zu verfluchen. Es war dann so, Taurusan hat verloren, aber nee, also, ne, der war ganz erfolgreich vor Ironforge, aber dann, ja, Bronzebeards waren einfach zu stark und haben ihn besiegt, haben ihn halt nach Hause geschickt. Während, ja, Modgud eben ihre Magie wirken lassen hat, aber im Endeffekt hat Kadros Wildhammer, der damalige Anführer der Wildhammer, es geschafft, mit seinen Leuten durchzubrechen durch diese Belagerung von Grim Bartol und hat Modgud getötet. Es kommt natürlich, was kommen muss. Die Armee der Zwerge, ja, ist geflohen. Und stieß natürlich unglücklicherweise gleich auf eine Armee der Wildhammer-Zwerge, der Bronzebeard-Zwerge, die gerade helfen wollten, die Belagerung von Grim Bartol zu durchbrechen. Ja, und die wurden dann natürlich absolut aufgerieben. Ja, ein Großteil der Armee war jetzt verloren. Ja, und beide Armeen, Wildhammer und Bronzebeard, sind jetzt ins Redwood-Gebirge marschiert, um Taurusan, der da mit seinen Truppen quasi ein letztes Gefecht veranstalten wollte. Ja, doch dann.
Ja, doch dann hat sich Taurusan gedacht, Mensch, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Verteidigung. Also hat er, weil er ja ein recht guter Magier war oder auch ein recht guter Beschwörer, hat er dann angefangen, nach Wesen zu suchen, die er für seine Zwecke einspannen konnte. Und dafür brauchte er natürlich was richtig Starkes, was eben zwei ganze Armeen vernichten konnte. Und ist damit irgendwann auf Kräfte gestoßen, die weit unter der Erde schliefen und so der übliche Kram eben. Er hat dann auf jeden Fall angefangen, einen Beschwörungszauber zu rufen und wollte damit einen mächtigen Elementar beschwören. Blöd nur, dass dieser mächtige Elementar Ragnaros der Feuerlord, also nicht irgendeiner, sondern der Feuerelementar war. Ja, der war nicht ohne Grund eigentlich von den Titanen unter der Erde ja, festgehalten worden. Allerdings wurde er jetzt von einem der Diener der Titanen wieder befreit und ist dem Ganzen natürlich, dem Ruf natürlich nachgekommen. Und das endete halt damit, dass Taurissan ihn letztendlich in der Stadt, wo sie gelebt haben, in Taurissan eben, hat er Ragnaros beschworen nach Azeroth und ja, die Kräfte, die dabei frei geworden sind, waren natürlich so stark, dass man da heute noch die Überreste von sieht, nämlich der Berg, in dem ursprünglich die Stadt gestanden hat, explodierte, die Spitze brach auf, es floss Lava hinaus, es wurde zu einem richtig aktiven Vulkan, nämlich zu dem, was man heute als Blackrock-Spitze kennt. Und ja, die ganzen Rennen, das Gebirge rundherum wurde aufgerissen, wurde verheert, überall brachen Lavaseen aus. Das führte halt dazu, dass die brennende Steppe und die sengende Schlucht entstanden sind. Also das Gebiet rundherum wurde eigentlich vollkommen verwüstet und ja, Taurissan, der quasi im Zentrum der Explosion stand, ist davon auseinandergerissen worden und die wenigen Zwerge, die dem Ganzen entkommen konnten, wurden dann eben von Ragnaros und seinen von ihm dann weiter beschworenen Elementaren versklavt und dienen ihm jetzt immer noch in seiner Festung.
Mir eine kleine Zwischenfrage. Der Endboss von BAT, also den Schwarzfelstiefen, heißt der nicht auch Taurissan?
Ja, Dagran Taurissan, das ist aber ein Nachfahre von dem.
Ah, okay. Deshalb ist er tot. Gut.
Ja, gut, überleg mal, neben dir bricht so ein Elementar größere Ragnaros aus dem Boden.
Gut, ist verständlich, dass man dabei mal hops gehen kann. Ja, war das das denn schon um die Geschichte der Zwerge oder gibt es da vielleicht noch mehr zu erzählen? Grimbar Toll hat ja
Ja,
schon angedeutet.
also man sollte sagen, es war so, dass die Armeen gerade ankamen, als das beschworen wurde. Und wenn man im Süden, da ist ja dieser Weg zwischen Loch Modan und der Syrian Gorge, da sind ja auch diese zwei Statuen. Das sind jeweils die beiden Anführer, also einmal Kharos, Wildhammer und Maduran Bronzewirt, glaube ich. Ja, und die haben sich dann zurückgezogen. Wie schon gesagt, die Bronzebeards sind zurück nach Ironforge, haben da in der Umgebung alles wieder aufgebaut. Und die Wildhammer-Zwerge, die wollten eigentlich nach Grimbar Tol zurück, aber das war halt so von schwarzer Magie durchsetzt. Es war halt verflucht und heimgesucht etc., dass sie da nicht mehr reingegangen sind. Sie sind stattdessen eben in der Umgebung geblieben, im Schattenhochland, wie wir halt gesehen haben. Die haben da ihre ja, kleinen Grashütten überall. Und ihre neue Hauptstadt haben sie im Hinterland errichtet, in Ariel Peak. Ja, und haben sich dann dort niedergelassen mit ihren Greifen, die sie halt, ja, mit denen sie halt so ein Band der Freundschaft geschlossen haben. Ja, und das war erstmal so das Ende des Kriegs der drei Hämmer. Ja.
Ja, es endete halt damit, dass die Bronzebeards und die Wildhammer sich wieder gut verstanden. Als Freundschaftsakt, sag ich mal, haben sie dann auch diesen Tandor-Übergang zwischen dem Hinterland und Kaas Morhen gebaut, was dann quasi ja, so als Brücke über den Spalt, der während dem Krieg entstanden war, zwischen ihnen dienen sollte. Metaphorisch gesprochen natürlich. Und ja, die beiden lebten halt wieder zusammen in Frieden, Freundschaft und so weiter. Und die Königreiche wuchsen dann auch immer mehr. Und ja, die einzigen, denen es nicht so gut ging, waren die Dunkeleisenzwerge, die halt weiterhin unter Ragnaros dienen mussten und ja, immer noch fanatisch gegen ihre früheren Brüder kämpfen wollten. Aber das möge es dann auch erstmal gewesen sein über die Zwerge, weil nämlich nicht nur in den östlichen Königreichen gab es zu dieser Zeit einiges zu tun, sage ich mal, sondern auch in Kalimdor.
Ja, wir reden natürlich vom sogenannten Krieg der Landstürme. Der war ungefähr 1000 Jahre vor der Zeitrechnung, so ungefähr.
Ja, so grob.
Grob. Ja, Vorgeschichte kann man sagen. Nach dem Weltenbrunnen, nachdem der explodiert ist, haben sich ja die Akir aufgeteilt in verschiedene ja, Käferarten. Ja, die Mantid kennen wir ja, die. Nee, Moment. Die Mantid und die Akir waren zwei verschiedene, ne?
Nee, ich meine, die Mantids gehören auch zu der Untergruppe.
Ja, also jedenfalls haben die sich aufgesplittet. Die Neruba in Northrend, die Mantid in Pandaria und die Selitiden ja, in Silithus. ganz im Süden von Kalimdor. Da haben die ja fröhlich vor sich hin rumgekäfert, wie man das halt so macht, als sie die Tide. Einschließen sie dann irgendwann auf etwas, was eigentlich nicht hätte gestört werden sollen.
Ja, und zwar haben die Silithiden irgendwann bei ihrer Budelei da in einem Außenposten der Titanen, in einem ehemaligen, nämlich Ankirei, haben sie dann ein Wesen aufgestört, was eigentlich offiziell tot war, nämlich Zetun, einer der alten Götter, der im Krieg zwischen den Titanen und den alten Göttern offiziell getötet wurde, also im Kampf mit einem anderen Titanen. Sind beide dann gestürzt, in Silithus wohl gelandet, haben da die ganze Gegend zur Wüste gemacht und offiziell waren beide tot, aber scheinbar hatte Zetun das Ganze nahtot überlebt und vegetiert jetzt so vor sich hin. Und die Silithiden haben ihn halt irgendwann gefunden, wurden dann natürlich auch von seiner Präsenz verdorben und haben dann beschlossen, ihn am Leben zu halten. Im Gegenzug hat natürlich Zetun versucht, sie für seinen Zwecke einzuspannen, hat ihnen dann Avatare von sich selbst in Form von den Kirai zur Seite gestellt, also die Twin Emperors, die man zum Beispiel im Tempel von Ankirei besiegt. Das sind Geschöpfe, die von Setun geschaffen wurden, um eben Bilder der Silithiden denen als Anführer hinzustellen. Und ja, das sollte es dann eigentlich erstmal für die nächsten 1000, 10.000 Jahre gewesen sein mit den Ankirai oder mit den Käfern aus Ankirai, die ihr Königreich dann auch so nannten. Ja, allerdings 1000 Jahre vor der aktuellen Zeitrechnung wurden die dann aber wieder etwas aktiver.
Ja, die haben sich dann gedacht, Mensch, lass mal alles überrennen. Ja, es fing damit an, dass eben die Silithus an die Silithiden gefallen ist. Ja, und die einzigen, die da waren, waren eben die Nachtelfen. Die haben dann angefangen zu verteidigen, aber es waren halt einfach zu viele. Die Silithiden setzen eben auf Masse. Ja, und irgendwann haben sie dann sogar den Un'Goro-Krater quasi bevölkert. Und es ging dann immer weiter, dass sie sogar nach Tanaris vorgestoßen sind. Ja, wir sehen heute, also ich erinnere mich noch, ne, bevor dem Kataklysmus hatten sie quasi den gesamten, wie würde man es nennen, Südhälfte von Kalimdor besetzt. Ne, also ne, bis ins Brachland. Allerdings haben sie irgendwann den Fehler gemacht, dass sie ja die Bruthöhlen der Drachen angegriffen haben. Speziell der Bronzedrachen, die darüber nicht sehr erfreut waren.
Ja, die Pan haben sich eigentlich relativ lange aus dem Konflikt rausgehalten. Also haben sich gesagt, okay, das ist ein Problem der Sterblichen, da wenden wir uns nicht ein. Und wenn dann die Käfer irgendwann die Nachtelfen ausrotten, dann waren sie halt nicht stark genug. Allerdings hat es dann doch ein wenig am Stolz von Anakronos, dem Sohn und damaligen ja, Herrscher über die Bronzedrachen, gekratzt, dass die Silithiden bis zu ihnen vorgedrungen sind. Der hat dann sich natürlich an die anderen Drachenschwärme gewandt, speziell an die roten, an die blauen und an die grünen. Klar, weil der Schwarze ja damals schon den Verrat begangen hatte oder Jahre zuvor schon. Und die haben dann, soweit es ihnen möglich war, auch Unterstützung nach Kalimdor geschickt, sodass dann die Nachtelfen nicht mehr alleine da standen. Also die haben sich natürlich auch dann um Unterstützung bemüht, haben dann auch mit den Völkern, die auf Kalimdor noch lebten, also den Tauren und teilweise auch, glaube ich, sogar mit den, ach, wie heißen sie, Stachelebern. Also sie haben so ziemlich alles genommen, was ihnen zur Verfügung waren, hat, sind damit in die Schlacht gezogen und eben auch mit den Drachen zusammen. Und damit sind sie halt dann letztlich gegen Angkirai gezogen, haben es geschafft, die die Zilithiden so weit zurückzuwerfen, dass man quasi eine Front hatte. Allerdings haben es nicht ganz bis in die Stadt geschafft, zu Anfang zumindest.
Ja, der Plan war, dass man, also man wusste, man kann diesen Krieg nicht gewinnen, wie indem man einfach alle ausräuchert. Da waren die Baue der Zilithiden einfach zu weitreichend. Die hatten einfach ja überall ihre Nester etc. Also hat man den Plan gefasst, dass man einfach diesen ja einfach alles verriegelt mit dem sogenannten Skarabäus-Wall, oder? Nun hat man den.
Jo.
Ja, das war der Plan. Die Anführer der Nachtelfen, also die quasi das Nachtelfenheer befohlen haben, waren zum einen Fanduel Steckhelm, der Druide, und sein Sohn, Valstan Steckhelm. Und eines Tages war es dann so, man war kurz davor durchzubrechen, endlich den Wall quasi zu verschließen. Da hieß es, dass die Zilithiden eine Nachtelfensiedlung angreifen würden. Also ist Valstan eben dahin gegangen, um das zu verteidigen. Aber da war auch einer der Hauptanführer der Zilithiden, der General Rajax. Wir kennen ihn aus AQ20. Moment. Ja. Und das war eben eine Falle. Alle Nachtelfen wurden getötet und Rajax ist dann eben mit dem besiegten Valstan vor Fanduel erschienen und hat vor dessen Augen seinen Sohn in mehrere Teile zerrissen. Und da fing es an für den Fanduel Steckhelm so langsam. Ja, wir sehen ja das Ende. Ne? Er war dann in den Firelands, das absolute Gegenteil von dem, was er mal war. Ja, das war so der Beginn, den Tod seines Sohnes mitzuerleben.
Ja, und selbstverständlich war da natürlich Fandrals Moral gebrochen. Die Nachtelfen, die dann gesehen haben, dass ihr General nicht mehr den Kampfeswillen hatte, waren dann entsprechend auch etwas schlecht drauf. Und ja, so langsam wurden sie dann auch wieder zurückgedrängt. Da konnten auch die Drachen nicht viel machen. Also selbst die Drachen hatten mittlerweile Verluste zu verzeichnen, was natürlich für sie auch ungewöhnlich war, weil sie eigentlich seit dem Krieg der Ahnen keine größeren Schlachten mehr verloren hatten, sondern immer die Übermächtigen waren. Und irgendwann kam dann so der verzweifelte Plan auf, ja, wenn wir schon nicht schaffen, die Zilithiden hinter dem Wall zu halten, dadurch, dass wir sie einfach zurückdrängen, dann halten wir sie eben mit eigener Kraft auf. Wir schicken einige von uns ein, machen in der Stadt ein bisschen Chaos, sodass keiner mehr rauskommt und verschließen es dann von außen. Und mit Hilfe der Druiden, die die Nachtelfen und auch die Tauren zur Verfügung hatten oder auch die Firbolgs und welche Völker eben alle da waren, und mit Hilfe der Bronzedrachen wurde dann eben dieser Wall geschaffen, während eben die Drachen der anderen drei Clans reingeflogen sind und die Stadt, soweit sie es konnten, verwüstet hatten. Allerdings war eben der Preis davon, dass die Drachen nicht mehr rauskamen. Das heißt, sie wussten, wenn sie da reinfliegen, kommen sie wahrscheinlich nie wieder raus. Ja, und das endete halt damit, dass Angkirai versiegelt wurde. Allerdings wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass, wenn die Sterblichen irgendwann so weit sind, dass sie eine Streitmacht haben, die groß genug ist, gegen die Zilithiden zu bestehen, sollten sie den Wall öffnen, sollten in die Stadt eindringen, zu tun vernichten und alle Zilithiden ausräuchern. Und vielleicht bestand ja dadurch dann die Hoffnung noch, die insgeheime Hoffnung, dass die anderen Drachen so lange überleben, was natürlich auch eine recht geringe Chance war, und dass man sie dann wieder rausholen konnte.
Ja, ich merke gerade, wir haben was vertauscht. Es war zuerst so, dass nur die Nachtelfen da waren. Dann ist der Sohn von Fëanor Istakhem gestorben. Dadurch, dass eben die Moral enorm gesunken ist, wurden die zurückgedrängt bis nach in den Uguru-Krater. Und erst dann hat Fëanor Istakhem die Drachen um Hilfe gerufen. Und weil sie eben gesehen haben, dass in Zahlen die Kirai und die Silithiden eben zu stark waren, haben sie diesen Plan gefasst, diesen Skarabäuswall zu errichten. Ja, nur nochmal richtig stark, fällt mir gerade so auf.
Stimmt.
Ja. Am Ende war es dann so, dass Anachronos und Fëanor eben davor standen und Fëanor das Skarabäus-Zepter, was eben den Wal verschlossen gehalten hat, also der Schlüssel war. Und ja, das hat der Fëanor eben zerstört, weil er eben so desillusioniert war, er wollte eben nie wieder was damit zu tun haben. Ja.
Ja. Und
Damit endet auch der Krieg, oder nicht?
damit endet der Krieg theoretisch auch. Allerdings, wie wir ja wissen, ist der Wall irgendwann wieder aufgebrochen worden, aber dazu kommen wir später, denke ich mal auch. Aber jetzt gehen wir mal wieder, springen wir mal wieder einmal über die halbe Weltkarte und kommen wir wieder zurück nach Lordaeron. Nämlich, da hatte sich in der vergangenen Zeit auch einiges getan. Die Menschen hatten ihre verschiedenen Königreiche erschaffen und hatten damit aber auch langsam gemerkt, dass nicht nur Gefahren von innen, also durch Menschen, sondern auch Gefahren von weiter außen, von anderen Dimensionen kamen, weil die Menschen hatten ja von den Elfen die Magie gelernt und einige Magier der Menschen waren so unachtsam mit ihrer Magie, dass sie angefangen haben, in schon, ja, Sphären, sag ich mal, zu forschen und haben dann angefangen, seltsame Kreaturen, Dämonen zu beschwören und das, da man ja die Geschichte der Hochelfen kannte, wollte man eben verhindern, dass dadurch wieder eine Invasion der brennenden Legion stattfindet und deshalb wurde ein Orden gegründet, nämlich welcher?
Ja, man sollte eben sagen, dass eben nicht alle Menschen oder Hochelfen oder Zwerge eben nur beschränkt waren auf diese, ja, in ihren Augen lokalen Konflikte, sondern eben auch das große Bild betrachtet haben. Sie haben eben von den Hochelfen gehört, dass der Sargeras ist mit seiner brennenden Legion, dass er eines Tages wiederkommen würde. Also haben sie damals dann in Tiresfall den sogenannten Orden von Tiresfall gegründet. Sie nannten sich dann eben die Wächter von Tiresfall. Die haben sich eben darauf beschränkt, Dämonen zu bekämpfen. Ja, wie schon gesagt, die Menschen waren dabei, die Hochelfen und auch die Gnome. Also im frühesten Bericht, glaube 800 Jahre vor der Zeitrechnung, war auch schon Gnomenmagier in diesem Konzil. Und die haben quasi so eine, ja, eine Art Supersoldaten erschaffen, quasi den Wächter von Tiresfall, dessen Aufgabe es war, mit all der Macht des Konzils, des Ordens, Dämonen zu vernichten.
Ja, bevor wir jetzt da das Ganze weiter ausführen, machen wir doch hier einfach mal wieder einen richtig schönen Cliffhanger, weil ich sehe, wir haben jetzt so knapp die halbe Stunde wieder voll. Das heißt, ja, eine gute Zeit, guter Punkt, um aufzuhören und gutes Thema, um beim nächsten Mal direkt einzusteigen.
Ja, ganz genau.
Und womit
Tschüssi.
das beim nächsten Mal genau weitergeht, haben wir jetzt schon etwa verraten. Es geht um den Orden von Tiresfall, um eine sehr berühmte weibliche Persönlichkeit diesmal der Lore, um eine sehr berühmte Mutter mal angedeutet und noch um vieles, vieles anderes, was sich jenseits den Sphären von Azeroth abspielt. Was das alles ist, darauf dürft ihr gespannt sein. Das hört ihr beim nächsten Mal und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Monat dann.